Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, es ist schon bemerkenswert, was heute für ein Text dran ist. Die Jünger waren alle zu Hause. Sie saßen im Haus, es war Sonntag. Sie gingen kaum auf die Straße, denn das war zu gefährlich. Nur einzeln oder zu zweit waren sie mal draußen gewesen. Und nun redeten sie im Haus davon, was passiert war in den letzten Tagen. Die Ereignisse hatten sich ziemlich überschlagen in der letzten Zeit. Aber das Wichtigste war, Jesus lebt, sagten zwei von ihnen. Wir haben ihn erst gar nicht erkannt. Ja, er ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen, sagten die anderen. Plötzlich zuckten alle zusammen. Da stand einer mitten unter ihnen und sagte, Shalom Aleichem, Friede sei mit euch, grüßt euch. Alle starrten erschrocken auf die Gestalt. Ein Geist, ein Gespenst. Halluzinieren wir schon alle zusammen? Da hören sie ihn sagen, was guckt ihr so erschrocken? Warum denkt ihr sowas? Guckt meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Erkennt ihr mich nicht? Ihr könnt mich anfassen. Wenn ich ein Geist wäre, dann hätte ich doch keinen Fleisch und Knochen. Und fasst an, ich hab Fleisch und Knochen. Und er zeigte ihnen seine Hände und Füße. Und sie konnten es alle noch gar nicht glauben, vor Freude, und wunderten sich. Wie ist das möglich? Das gibt's nicht, oder? Und da sagt Jesus, habt ihr was zu essen hier? Und einer sagt, ein Stück gebratener Fisch ist noch da. Hier. Und reicht es ihm rüber. Und Jesus nimmt es und isst es vor ihren Augen. Als er fertig ist, sagt er, wisst ihr noch, wie ich gesagt habe? Es muss alles erfüllt werden. Alles muss passieren, was in den Mosebüchern und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Und so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Und er öffnete ihnen das Verständnis, sodass sie die Bibel verstanden. Das ist ein Ding, oder? Erst ist es ein bisschen wie bei uns. Könnte gerade heute sein. Aber als sie von Jesus reden, ist er plötzlich im Raum. Zwar haben sie gerade von ihm gesprochen, trotzdem sind alle völlig perplex, dass er dann doch so nah und so wirklich da ist. Sie hatten doch noch gar nicht begriffen, was sie da gerade sagten. Sie hatten gerade erst angefangen, zur Kenntnis zu nehmen, Jesus ist irgendwie unterwegs. Er ist wohl tatsächlich auferstanden. Er lebt. Als sie von Jesus reden, ist er plötzlich im Raum. Wir werden jetzt auch von ihm reden. Aber nur er kann das mit seinem Leben füllen. Darum lasst uns Jesus bitten, dass er auch zu uns kommt, in unsere Häuser. Heute kommen wir einmal nicht in sein Haus, sondern wir bitten ihn, dass er in unsere Häuser kommt. Dass er selber zu uns redet durch sein Wort. Und dass er selber sagt, was er uns heute zu sagen hat. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir bitten dich, komm du jetzt in unser Haus. Rede du selber mit uns. Öffne uns das Verständnis, wie du es bei deinen Jüngern gemacht hast, für deine Worte. Lass uns erfahren, dass du lebst. Zeige uns deine Herrlichkeit, denn du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen. Gerade haben sie von der Auferstehung Jesu geredet Da ist er plötzlich im Raum. Damit hat noch gar keiner gerechnet. Die Botschaft begann gerade erst, so langsam von den Ohren in die äußersten Hirnzellen zu sickern. Jesus ist schneller. Sie können es noch gar nicht glauben. Die Tür war doch zu. Was ist hier los? Ist es Jesus? Kann das sein? Aber Jesus will uns überzeugen, dass er wirklich lebt. Er beweist seine Auferstehung höchstpersönlich. Und weil er weiß, dass wir Menschen viele Anläufe brauchen, und oft fallen wir auch wieder zurück, deshalb führt Jesus seine Menschen Schritt für Schritt zum Glauben. Zuerst war das Grab leer. Das war schon erstmal genug Anlass zur Bestürzung und Aufregung. Dann haben zwei Boten die Nachricht ausgerichtet. Himmlische Boten sagten zu den Frauen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er euch gesagt hat. Die Frauen versuchten das nach erstem Schreck weiterzusagen, aber den anderen klang das wie ein Märchen. Das konnte niemand glauben. Dann erschien Jesus Einzelnen. Maria Magdalena, Simon Petrus, den beiden Jüngern unterwegs. Die wiederum erzählten es den anderen. Von immer mehr Seiten verdichteten sich die Hinweise. Aber die meisten können sich trotzdem noch nichts drunter vorstellen. Sie rechnen nicht damit, dass er wirklich lebt und jeden Moment unter ihnen stehen könnte. Und da steht er auch schon. Jesus kommt selbst in ihre Mitte und beweist, dass er lebt. Zuerst einmal spricht er sie an, um sie aus ihrer Schockstarre zu lösen. Er redet mit ihnen. Was seid ihr so erschrocken? Ich bin's. Ich weiß, was ihr denkt. Die Jünger glauben eher an einen Geist als daran, dass Jesus auferstanden ist. Ist es denn überhaupt Jesus? Als Antwort zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Wir wissen aus den anderen Berichten, dass man die Nägelmale noch gesehen hat. Sie zeigen unmissverständlich, dass Jesus am Kreuz gehangen hat und dass dieses der Körper ist, der tot war. Denn eine Kreuzigung kann man nicht überleben. Außerdem haben einige ihn ja selber abgenommen und ins Grab gelegt. Die Hände zeigen, es ist derselbe Körper. Es ist Jesus. Er war tot und jetzt steht er hier. Aber das beweist noch nicht, ob es nicht eine Halluzination oder eine Einbildung ist. Darum sagt Jesus zu ihnen: Ihr könnt mich anfassen. Fasst an, es sind Fleisch und Knochen. Ihr könnt mich sehen, ihr könnt mich hören, ihr könnt mich anfassen. Ich bin da, ich bin echt. Und als sie es immer noch nicht glauben können, fragt er ganz lapidar: Habt ihr was zu essen? Das Essen ist was so Normales, das hilft am ehesten zu begreifen, dass das hier jetzt die neue Normalität oder die neue Realität ist. Der Fisch verschwindet vor ihren Augen in seinem Mund. Er isst das Stück auf. Wohl nicht seinetwegen. Wahrscheinlich braucht er das gar nicht. Sondern ihretwegen. Er kann mit ihnen essen, wenn er will. Und auch am See später isst er mit einigen von ihnen zusammen eine warme Mahlzeit. Jesus will sie überzeugen, dass er wirklich auferstanden ist. Er beweist seine Auferstehung höchstpersönlich. Nun könnt ihr natürlich sagen, ja, die damals, die konnten ihn vielleicht anfassen. Aber wir? Beweist Jesus auch heute noch seine Existenz? Kann man das sehen, dass er nach wie vor uns überzeugen will, dass er lebt? Wir kommen nachher gleich auf die Frage zurück. Jesus könnte auch sagen, ihr Lieben, ich bin mindestens so real wie ihr. Genau genommen bin ich realer als ihr. Warum? Wir vergehen, er aber bleibt. Er wird noch da sein, wenn wir nicht mehr da sind. Nur wenn wir an ihm hängen, bleiben wir auch. Nur an seine Realität angekoppelt, bleiben wir auch Realität. Für immer. Glauben wir schon, dass Jesus so greifbar Wirklichkeit ist? Fürchtest du noch oder glaubst du schon? Denn darin liegt die eigentliche Pointe in diesem Ostertext. Jesus ist es ganz wichtig, dass wir begreifen, dass er leiblich auferstanden ist. Was bedeutet das? Jesus lebt nicht nur in Gedanken weiter. Er lebt nicht nur in den Herzen derer, die ihn liebten. Das würde Gott dem Vater niemals ausreichen. Er will seinen Sohn leiblich lebendig haben. Mit allem, mit Geist und Seele und Körper. So hat er uns Menschen auch haben wollen. So hat er uns geschaffen. Und es reicht Gott nicht, dass wir nur in Gedanken oder in der Erinnerung lebendig bleiben. Zwar lebt Jesus auch in der Erinnerung schon länger als die meisten anderen Menschen, die doch nach ein paar Generationen vergessen sind. Aber wie könnte das dem Vater genügen, der ihn so sehr liebt? Er will ihn leiblich um sich haben. Das Grab Jesu ist leer. Jesus hat seinen Körper mitgenommen. Und dennoch ist Jesus nicht in sein altes Leben zurückgekehrt. Jesus ist nicht in sein altes Leben zurückgekehrt. Sein Körper hat auch nicht mehr dieselben Eigenschaften. Jesus hat eine neue Existenz angetreten. Ja, Gott Vater und Sohn haben mit der Auferstehung eine neue Existenz erfunden. Jesus ist der Allererste, der ein neues Leben lebt. Nicht das verlängerte Alte. In der Epistel vorhin, in der Brieflesung aus dem 1. Korintherbrief, kommt die Schlüsselstelle. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, verwandelt. Bei Jesus können wir einen unerhörten Blick auf seine neue Existenz werfen. Einerseits hat er den alten Körper mitgenommen aus dem Grab. Er hat noch die Wundmale vom Kreuz und er kann angefasst werden. Er ist als Mensch erkennbar. Doch erkennen ihn nicht alle sofort, was auch immer sich verändert hat. Er ist derselbe, aber sein Körper hat sich verwandelt. Geschlossene Türen halten ihn nicht mehr auf. Er kann sich den Menschen zeigen oder verbergen. Er ist an keinen Ort und keine Zeit mehr gebunden. Doch zieht er mit seiner neuen Existenz nach der Himmelfahrt in Gottes neue Welt um. Seitdem erleben wir ihn nicht mehr oder noch nicht körperlich, sondern nur geistlich. Aber es ist ihm wichtig zu beweisen, dass er leibhaftig auferstanden ist und spürbar lebendig. Ein Auferstandener ist noch nie da gewesen. Und wenn dies geschieht, wird nichts mehr sein, wie es vorher war. Das habe ich kürzlich in einem Buch gelesen. Zurzeit hört man das ja manchmal von der Corona-Epidemie. Danach werde vielleicht nichts mehr sein, wie es vorher war. Ich glaube das nicht. Krankheiten hat es schon immer gegeben. Und jede Infektionswelle geht einmal vorbei. Selbst die Pest damals ist irgendwann vorbeigegangen. Und das Leben geht weiter. Gott sagt, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber jetzt gibt es einen Auferstandenen. Jetzt gibt es einen, der von hinter dem Tod zu uns kommt und mit uns redet. Damit ist wirklich nichts mehr, wie es vorher war. Der Tod hat seine Endgültigkeit verloren. Es gibt einen, der ihn überwunden hat. Was keinem Menschen sonst möglich ist, egal wie mächtig er ist oder wie viel Geld er hat. Und er reicht uns die Hand, dass wir ihm folgen können. Er leitet uns durch alle Zeiten und geht mit leuchtender Spur voran. Er will unser Vertrauen gewinnen. Jesus will uns überzeugen, dass er wirklich lebt. Und zum Schluss sagt er, ihr seid meine Zeugen. Er sagt noch mehr zu ihnen, aber das wäre nochmal eine eigene Predigt. Ihr seid meine Zeugen, sagt er. Ihr habt's gesehen, dass ich lebe und auferstanden bin. Ihr seid meine Zeugen, nämlich jeder, der mich schon erlebt hat. Nicht nur die Jünger, die ihn vor seiner Rückkehr zum Vater sogar noch anfassen konnten, sondern jeder, der schon erlebt hat, wie Jesus sich beweist. Nur Jesus selber kann beweisen, dass er lebt. Das ist auch heute noch so. Und wie macht er das heutzutage? Das erste ist, Jesus redet mit uns. Er kann ganz genau in unser persönliches Leben sprechen. Jeder, der das schon erlebt hat, ist sein Zeuge. Wie überzeugt uns Jesus noch? Er antwortet auf unsere Gebete. In manchen islamischen Ländern gehen die Leute zu den Christen, wenn sie ein Problem haben, weil sie wissen, dass Jesus ihre Gebete erhört. Jesus erhört Gebete. Das hat zum Beispiel auch mich als Jugendlichen überzeugt. Damit hat er mich überzeugt. Und was macht Jesus noch? Er verändert Menschen. Jesus kann Menschen verändern. Und er verändert sie immer zum Guten. Wer durch Jesus verändert wird, braucht sich keine Sorgen zu machen. Es ist mit Sicherheit gut so. Und das werden meistens auch die anderen sagen. Auch heute noch braucht Jesus oft viele Anläufe, um uns von seiner Lebendigkeit zu überzeugen. Ist bei mir auch so. Aber er lässt sich, ihm sei Dank, nicht abschrecken. Er kennt seine Pappenheimer. Ein letztes Beispiel will ich zum Schluss noch erzählen. Jesus antwortet auf Gebete, haben wir gesagt. Nun hat allerdings einer Folgendes erlebt. Er erzählt: Vor einiger Zeit unternahm ich mit einem Mitarbeiter eine Reise in ein Land in Nordafrika. In unserem Gepäck hatten wir Geschenke für Christen. Dabei handelte es sich um in Geschenkpapier eingepackte Studienbibeln und christliche Literatur. Während ich meine Geschenke unentdeckt durch den Zoll bekam, wurde der Koffer meines Mitarbeiters durchsucht und die Bücher wurden konfisziert. Obwohl wir gebetet hatten, dass nichts entdeckt wird, hatten wir einen Teil unserer Lieferung verloren. Hatten wir nicht genug gebetet? Oder hatte Jesus unsere Gebete nicht gehört? Hinzu kam, dass wir nach der Entdeckung der Bibeln von der Geheimpolizei verfolgt wurden. Die christlichen Leiter, die wir besucht hatten, wurden anschließend von der Geheimpolizei befragt. Was wollten diese Männer? Woher kennen sie diese Personen? Die Pastoren waren mutig und erwiderten, dass wir Christen aus Deutschland seien, die mit ihnen im Glauben an Christus verbunden sind. Unsere Freunde sagten uns, dass wir uns keine Sorgen machen sollten, da diese Verhöre völlig alltäglich für sie seien. Mehrfach konnte uns die Geheimpolizei nicht folgen. Und wir erlebten in Privathäusern Gottesdienste mit Christen muslimischer Herkunft. Diese kleinen Gemeinden wuchsen, auch wenn wir von einer harten Verfolgung durch die eigenen Familien und durch die Regierung erfuhren. Es war eine gesegnete und ermutigende Zeit für uns alle. Eines Tages besuchten wir dann die Bibelgesellschaft in einer unscheinbaren Seitenstraße. Wir betraten die zwei kleinen Räume durch eine Stahltür. Das einzige Fenster war vergittert, weil es immer wieder von Muslimen zerstört worden war. Bei diesem Besuch sollten wir die Antwort von Jesus auf unsere Frage zu Beginn der Reise erhalten. Ali, der Leiter der Bibelgesellschaft, begrüßte uns herzlich und erzählte, wie er zum Glauben an Jesus gefunden hatte. Sein Vater war ein Beamter beim Zoll, der am Flughafen das Gepäck der Reisenden kontrollierte. Obwohl er ein tiefgläubiger Muslim war, brachte er eines Tages eine Bibel mit nach Hause, die er einem Reisenden abgenommen hatte. Die beschlagnahmten Waren wurden grundsätzlich nicht vernichtet, sondern untereinander verteilt. Ali fand die Bibel, begann darin zu lesen und gab Jesus sein Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.